Und der Herr sandte Nathan zu David. Als der zu ihm kam, sprach er zu ihm: Es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, aber der Arme hatte nichts als ein kleines einziges Schäflein, das er gekauft hatte. Und er nährte es, dass es groß wurde bei ihm, zugleich mit seinen Kindern. Es aß von seinem Bissen und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß und er hielt's wie eine Tochter. Als er aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, brachte er's nicht über sich, von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, um dem Gast etwas zuzurichten, der zu ihm gekommen war. Und er nahm das Schaf des armen Mannes und richtete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da geriet David in großen Zorn über den Mann und sprach zu Nathan: So wahr der Herr lebt, der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Dazu soll er das Schaf vierfach bezahlen, weil er das getan und sein eigenes geschont hat. Da sprach Nathan zu David: Du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe dich zum König gesalbt über Israel und habe dich errettet aus der Hand Sauls und habe dir deines Herrn Haus gegeben, dazu seine Frauen in deinen Schoß und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und ist das zu wenig, will ich noch dies und das zutun. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du getan hast, was ihm missfiel? Uriah, den Hethiter, hast du erschlagen mit dem Schwert und seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn aber hast du umgebracht durch das Schwert der Amoriter. Nun, so soll von deinem Hause das Schwert nimmermehr lassen, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. Da sprach David zu Nathan: Ich habe gesündigt gegen den Herrn. Nathan sprach zu David: So hat auch der Herr deine Sünden weggenommen. Du wirst nicht sterben. Aber weil du die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern gebracht hast, wird der Sohn, der dir gegeben ist, des Todes sterben. Heftige Geschichte. Herr, wir danken dir für dein Wort. Segne du nun reden, hören und verstehen. Amen. Der Predigttext für heute beschreibt eine Szene im Palast. Und ich möchte euch vorbereiten, heute wird es ein bisschen kreativer als bei anderen Predigten. Damit wir uns das merken, eine Krone, passend zum David. In dieser Szene kommt der Prophet Nathan zu einer Audienz des Königs. Offenbar möchte der Prophet dem König einen Streitfall zwischen zwei Bürgern vorstellen und er bittet von David ein Urteil. David versucht, Recht und Ordnung im Staat Israel aufrechtzuerhalten. Er ist König, er ist das Recht. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. König David, der hier so verhemmt für Recht und Ordnung einsteht, hat nämlich selber Dreck am Stecken. Und die Affäre hat einen Namen: Bathseba. Schaut nett aus, gell? Die schöne junge Nachbarin, verheiratet mit Uriah, einen Soldaten des Königs. David hatte sie beim Baden beobachtet und er kann sich offenbar nicht mehr zurückhalten. Und da beginnt was zu wachsen. Ah, mache ich so. Wie seht ihr das jetzt am besten? Ich glaube, ich brauche einen größeren Altar für meine Predigten. Noch unscheinbar, man sieht nicht so viel durch bei diesem Luftballon. Bathsebas Mann war für David in den Krieg gezogen. Und David spielte seine Macht und seinen Charme aus, um sie ins Bett zu bekommen. Und als sie von ihm schwanger wurde, nutzte der König wiederum seine Möglichkeiten, um Bathsebas Mann unschädlich zu machen. Da wären wir dann beim Mord. Ehebruch und Mord. Zwei kapitale Verbrechen, die es nun zu vertuschen galt. Aber je weiter man den Luftballon aufblasst, desto mehr wird sichtbar. Und jetzt hoffe ich, dass das mit den Kerzen hinhaut, sonst müsst ihr mich warnen. Wenig später heiratete David die Witwe. Sie bekam ein Kind und keiner konnte ihm etwas nachweisen. Aber ist es wirklich das perfekte Verbrechen? Ich weiß nicht, wer von euch gerne Brettspiele hat. Eines meiner Lieblingsspiele ist Cluedo, wer kennt es? Einige. Oder mir ist auch bekannt, dass einige in der Gemeinde immer wieder so Krimi-Dinners veranstalten. Mal wie draufkommen. Machen wir so. Das perfekte Verbrechen? Zunächst ja. Alles ging seinen gewohnten Gang. David blieb weiterhin in der Rolle des Königs und Rechtssprechers. Aber dieser Fall, den Nathan ihm vorlegte, ließ David so richtig zornig werden. Komisch. Die Ungerechtigkeit des anderen bringt David auf die Palme und verdrängt dabei die eigenen Schattenseiten. Oder ist es vielleicht typisch menschlich, dass wir sehr genau wissen, was die anderen falsch gemacht haben, aber mit den eigenen Fehlern ziemlich großzügig sind? David hatte anscheinend kein Problem. Er hatte kein Problem, im Falle diesen reichen Mannes das Todesurteil zu sprechen. Es war ja auch berechtigt. Dieser Mann hatte aus purem Egoismus einen anderen das Liebste, dieses kleine Schäfchen, weggenommen. Obwohl er wirklich mehr als genug hatte. Ungeheuerlich. Und dann hört David plötzlich die Stimme des Propheten, wie wir in Vers 7 lesen. Du bist der Mann. Diese vier Worte haben eigentlich schon alles gesagt. Du bist der, der anderen die Frau wegnimmt, obwohl er einen ganzen Harem im Palast hat. Und du bist es, der sich selbst das Todesurteil gesprochen hat, ohne es zu merken. Weil du vor Selbstgerechtigkeit blind für deine eigenen Fehler geworden bist. Und ich glaube, diese ganzen Drohungen des Nathans hört David wahrscheinlich gar nicht mehr. Er ist noch taub. Von dem inneren Knall, als seine eigene Lebenslüge zerplatzte. Wie ein riesiger Luftballon. Seid ihr bereit? Jetzt wird's laut. So. Keine Angst. Ich werde mir dann noch einen Staubsauger schnappen. Der König ist nicht besser als ein schäbiger, geiziger Großbauer. der den Nachbarn sein Lamm wegnimmt. Der König befindet sich im freien Fall nach unten. Aber Gott sei Dank geht diese Begegnung doch noch anders aus, wie wir in den Versen 13 bis 15 lesen. David kommt mit dem Leben davon. Gerettet hat ihn seine Einsicht in seine Schuld. Ich habe gesündigt gegen den Herrn. David redet das, was er getan hat, nicht klein. Er versucht nicht, sich zu verteidigen oder Bathseba eine Mitschuld anzuhängen oder darauf zu verweisen, dass andere genauso schlimme Dinge tun. Nein, nur das Eingestehen von Schuld und die Bereitschaft, Gott um Vergebung zu bitten, eröffnet ihm die Chance, weiterzuleben und sein Leben zu verändern. Das ist das, was wir auch als Umkehr bezeichnen. Erinnern wir uns an den Wochenspruch. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen schenkt er Gnade. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen schenkt er Gnade. Die eigene Schuld einzugestehen, das eröffnet die Chance zur Vergebung, zur Umkehr, zum Neuanfang. Wie auch der Zöllner sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Also Ende gut, alles gut? Nein, sicher nicht. Uriah, der Mann, der Bathseba, den David heimtückisch umbringen ließ, der wird nicht wieder lebendig. Und der gemeinsame Sohn wird 7 Tage nach seiner Geburt sterben müssen. Und ich muss euch ehrlich gesagt sagen, ich finde es ganz schön unfair. Der Kleine kann ja wohl am allerwenigsten was für seine Taten, für die Taten seiner Eltern. Was sollen diese sinnlosen Tode? Ich habe da keine Antwort. 2 Beobachtungen zum schlimmen Ausgang der Geschichte würde ich aber gern noch mit euch teilen. Das Erste. Auch wenn wir um Vergebung bitten oder wenn wir von Vergebung reden, die unsere Schuld vor Gott und den Menschen aufheben kann, oft genug müssen wir mit den Folgen unserer Fehler ein Leben lang umgehen. Und ich bin jetzt froh, dass das jetzt nicht ein lebenslanger Fehler ist, sondern dass man da einfach einen Staubsauger schnappen kann und das wieder aufkehren kann, Gott sei Dank. Selbst wenn ich einem Menschen, der mir Böses getan hat, vergeben habe, wird uns beiden die Erinnerung an das Geschehene bleiben. Und manchmal bleibt da auch noch mehr als nur eine Erinnerung. Vergebung kann Schuld tilgen, aber macht die Folgen unseres Handelns nicht automatisch rückgängig. Das Zweite. Wenn wir Fehler machen, sind es oft andere, beispielsweise Kinder, die die Folgen tragen. Ob es Vater oder Mutter ist, die sich nach 5 Bier nicht mehr unter Kontrolle haben. Die Eltern, denen es nicht gelingt, ihre Beziehung zu reparieren und irgendwann dann nur noch über Anwälte kommunizieren. Oder unsere Weltwirtschaft, die nicht danach fragt, ob wir die nächste Generation noch genügend Rohstoffe auf unserer Welt zu finden sind. Andere sind leider oft die, die unsere Fehler mittragen müssen. Das heißt, wahrscheinlich muss man wer helfen, das aufzuglauben da. Das war jetzt spannend. Wenn wir alle zusammenhelfen, wie schnell das wir sind. Das Drama um David und Bathseba lehrt mich, Gott gibt uns Menschen 2 Dinge, mit denen wir in einem Leben, das nicht immer einfach ist, umgehen müssen. Und ich habe das genannt, das Doppel-Peace-Zeichen. damit man sich das gut merkt. Ihr wisst ja, ich bin Lehrerin und ich habe gelernt, dass es ganz wichtig ist, dass man sich immer was mitnimmt von dem, was man gehört hat. Und das Coole ist, dass man dieses Zeichen immer am Körper hat und sich daran erinnert. Verantwortung und Vergebung hat nichts mit Peace zu tun, obwohl man vielleicht dann Frieden hat, wenn man Vergebung hat. Also Verantwortung und Vergebung. Und das wünsche ich mir für uns. Ich wünsche mir das, dass wir das nötige Vertrauen, die Kraft und den Mut haben, uns immer wieder neu von Gott korrigieren zu lassen. Wenn wir einsehen, dass wir uns in etwas verstrickt haben, dann kann uns Gottes Gnade, haben wir heute auch schon gehabt, wieder Freiheit und Zukunft schenken und auch Frieden. Also Verantwortung und Vergebung. Amen. Wir singen ein Lied. Es passt ganz gut dazu. Ich bin voller Konfession.